Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Restaurier-Podcasts. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen. Ja, Anna, endlich ist die Sonne draußen, das Wetter wird wärmer, der Frühling ist da und unsere heutige Folge passt schon wieder gut zum Wetter, weil wir befinden uns im Naturhistorischen Museum und wir sprechen heute über Insekten, besser gesagt Schadinsekten, die die warmen Temperaturen natürlich auch sehr begrüßen und jetzt so langsam wieder aktiv werden. Und nicht nur Schadinsekten, sondern auch Integrated Pest Management, zu Deutsch integriertes Schädlingsmanagement.
Ja, ein sehr interessantes und vor allem umfassendes Thema, was sich eine Hörerin von uns gewünscht hat. Und dazu sitzt uns gegenüber Pascal Querner. Und vielen Dank, dass du heute mit uns das Interview führst. Wir dürfen nämlich heute mit dir über dein Spezialgebiet sprechen. Und zu Beginn kannst du dich einmal kurz vorstellen, bitte.
Ja, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Mein Name ist Pascal Querner, ich bin Biologe von der Ausbildung und beschäftige mich seit 20 Jahren mit Museumsschädlingen und integriertem Schädlingsmanagement für verschiedene Sammlungen, Archive, Bibliotheken, naturhistorische Museen, Kunstmuseen. Und mein Ziel ist es, immer Schädlinge möglichst in Schach zu halten, einen Schaden an den Objekten zu vermeiden. Und dafür überwachen wir das sehr genau.
Ja, Pascal, du bist ja in Österreich einer der bekanntesten IPM-Experten, würde ich sagen. Und man kennt dich auch über die Grenzen Österreich hinaus als solcher. Du betreust über 40 Museen international im Bereich des IPM. Könntest du uns vielleicht kurz erklären, was versteht man denn jetzt genau unter Integrated Pest Management?
Im Integrated Pest Management gibt es verschiedene Faktoren. Einerseits die Prävention, wo man versucht, einen Befall von Objekten zu vermeiden. Die Sammlungspflege, Hygiene ist ein wichtiger Aspekt. Regulierung des Klimas, regelmäßige Reinigung. Dann ist ein sehr wichtiger Aspekt das Monitoring, eine regelmäßige Kontrolle, um die Aktivität von Tieren und Schädlingen im Gebäude zu überwachen. Und erst als dritter Schritt kommt dann eine Intervention oder eine Bekämpfung, wenn überhaupt ein Befall vorhanden ist. Und hier versucht man auch möglichst giftfreie Methoden einzusetzen. Das heißt, man friert, feuchte regulierte Wärmebehandlung, Nützlinge werden eingesetzt oder zum Beispiel sehr weit verbreitet ist auch die Stickstoffbegasung in Kammern oder Zelten.
Wie eingangs schon erwähnt, befinden wir uns auch gerade in den Sammlungsräumlichkeiten des Naturhistorischen Museums. Ihr hört das vielleicht an diversen Hintergrundgeräuschen. Und über die Maßnahmen, wie man jetzt mit einem Schädlingsbefall umgeht, werden wir auch noch ein bisschen später reden. Was mich jetzt zu Beginn noch interessiert, gibt es eigentlich im Allgemeinen museale Bestände oder Sammlungen, die jetzt stärker von einem Schädlingsbefall betroffen sind als andere? Also ich denke jetzt zum Beispiel, beim Naturhistorischen Museum ist vielleicht eine Gesteinssammlung nicht so stark betroffen wie jetzt die Nationalbibliothek. Und was essen denn Schädlinge besonders gern?
Ja, hier geht es um organische Materialien, die von den Schädlingen gefressen werden können. Und da gibt es zwei große Gruppen, die Tiere, die pflanzliche Materialien bevorzugen und die Tiere, die tierische Materialien wie Keratin, Fell, Federn, Leder, zum Beispiel fressen. Und von den Sammlungen, die besonders betroffen sind, sind das natürlich wie hier im Naturhistorischen Museum, ist eine Hochrisikosammlung mit eben Stopfpräparaten, Belgen, Felle, Federn, getrocknete Insektensammlungen und natürlich auch ethnografische Sammlungen, wo genau diese Materialien eben auch in den Kunstobjekten verwendet wurden. Und manche Insekten sind auf diese Nahrung spezialisiert. Das heißt, sie leben in der Natur in Vogelnestern, in Tiernestern oder sind Aasfresser. Und in unseren Sammlungen können sie daher so große Schäden verursachen.
Kannst du dazu vielleicht ein paar konkrete Schädlinge nennen, auf die man in unseren Breitengraden, vielleicht auch im Naturhistorischen Museum, besonders häufig trifft? Und wie kommen denn die Schädlinge überhaupt ins Museum? Also kommen die meisten einfach über die Fenster, die Türen, sonstige Öffnungen im Gebäude oder doch über die Objekte, wenn sie neu angeschafft werden im Museum? Oder gibt es vielleicht noch einen Weg, den ich jetzt überhaupt nicht auf dem Radar habe?
Ja, es gibt eine Handvoll Schädlinge, die wirklich sehr häufig und sehr weit verbreitet sind. Wir finden die oft auch zu Hause in Wohnungen zum Beispiel. Die Kleidermotte kennt jeder aus seinem Kleiderkasten, wo sie auch Schäden an Pullover und Wolle verursachen können. Das ist ein sehr häufiges Tier in Museen. Dann gibt es ein paar Pelzkäferarten wie Wollkrautblütenkäfer oder dunkler oder brauner Pelzkäfer. Die findet man auch fast in jedem Gebäude, wo sie Staub und tote Insekten fressen. Und dann gibt es natürlich das Silberfischchen aus Bad und Toilette, was jeder kennt. Und erst kürzlich, vor ein paar Jahren bei uns eingeschleppt, ist das Papierfischchen, ein neuer Schädling, der große Probleme verursacht. Und die Tiere können natürlich in den Frühjahr- und Sommermonaten durch offene Fenster in das Gebäude hineinfliegen. Wir haben aber gesehen, dass meistens Schädlinge mit befallenen Objekten transportiert werden und dass so ein Befall eingeschleppt wurde. Oft ist das aber schon sehr lange her und Tiere können in einem Gebäude unterm Parkettboden, im Keller, im Dachboden natürlich ein Reservoir haben und von dort immer wieder die Sammlung dann befallen.
Du hast jetzt ein paar Schädlinge genannt. Einige davon sind mir vom Namen her geläufig, aber mich würde es jetzt interessieren, ich erinnere mich noch aus einer Lehrveranstaltung auf der Uni, du konntest sehr, sehr viele Insekten mehr oder weniger mit freiem Auge bestimmen. Wo wird es für dich auch etwas komplizierter, sie zu bestimmen? Oder wo müsstest du dann unter Mikroskop nachschauen oder doch nochmal die Fachliteratur zu Rate ziehen? Also wie viele kannst du denn aus dem FF?
Wir haben kürzlich mal zusammengezählt, wie viele verschiedene Schädlingsarten in Österreich vorkommen und sind da auf circa 40 verschiedene gekommen. Das sind aber einige schon relativ selten und ich kann die gängigen Käfer und Motten, die vorkommen, so mit einer Handlupe oder mit freiem Auge relativ sicher bestimmen. Aber es gibt Tiergruppen wie Staubläuse, wo man ein sehr gutes Mikroskop braucht. Und auch bei den Silber- und Papierfischchen gibt es einige Arten, die sehr ähnlich sind, wo man wirklich mehr Zeit, Bestimmungsliteratur und ein sehr gutes Mikroskop braucht, um hier die Tiere genau voneinander zu unterscheiden.
Wenn jetzt eine Sammlung oder eine Institution auf dich zukommt und sagt, okay, Pascal, wir brauchen bitte von dir ein Monitoring, wie sieht das dann in der Praxis aus? Also wir wissen, du stellst Fallen auf und die müssen auch visuell regelmäßig kontrolliert werden. Aber gibt es da verschiedene Arten von Fallen? Woher weißt du, welche Falle du in der Sammlung aufstellst? Wie viele, wie oft muss man sie kontrollieren und wie hältst du deinen Überblick?
Ja, das Monitoring ist ein wichtiger Bestandteil von dem IPM, um die Aktivität der Schädlinge zu überwachen. Und ich verwende normalerweise zwei verschiedene Arten von Fallen in allen Gebäudetypen. Das sind einerseits Klebefallen, wo die Tiere, die entlang von der Wand laufen, zufällig gefangen werden. Das zeigt recht gut, welche Tiere im Raum aktiv sind. Und die zweite Art von Fallen sind Pheromonfallen für Kleidermotten. Die locken die männlichen Kleidermotten wirklich mit einem Lockstoff aktiv zur Falle. Und weil die Kleidermotte so ein häufiger und wichtiger Schädling ist, der auch großen Schaden verursachen kann, ist besonders die Überwachung der Kleidermotte so wichtig. In Spezialfällen stellen wir dann auch noch Lichtfallen zum Beispiel auf. Oder geben Klebestreifen als Barriere. Aber wir haben gesehen, dass einfach diese Klebefallen entlang von den Wänden einen guten Überblick geben, welche Tiere im Gebäude aktiv sind. Das können auch Spinnen sein, Asseln, Laufkäfer, die von draußen kommen, also nicht Schädlinge. Aber auch die Schädlinge, die Larven und auch die Käfer sind aktiv und laufen entlang von der Wand. Die Fallen werden mehrmals im Jahr kontrolliert, abhängig davon, ob man ein großes Problem erwartet oder ob es nur eine regelmäßige Überwachung ist. Die Ergebnisse werden dann in Datenblätter eingetragen und ich tausche die Fallen mindestens zweimal im Jahr, damit sie immer frisch sind, gut kleben, nicht verstaubt sind. Und die meisten Fallen werden 4 bis 6 Mal im Jahr kontrolliert, eher in der warmen Jahreszeit, weil da ist die Aktivität am höchsten. Aber die Fallen bleiben auch in den Wintermonaten stehen, wo man auch noch eine gewisse Aktivität hat.
Okay, alles klar. Das heißt, ich habe vielleicht schon einen groben Überblick, welche Schädlinge ich in meiner Sammlung habe und ich habe Fallen aufgestellt, ich kontrolliere es regelmäßig und beim ersten Mal kleben vielleicht 2 Motten drauf, beim nächsten Mal schaue ich drauf, dann kleben vielleicht schon 10 darauf. Also wann ist denn dieser kritische Punkt erreicht, wo man sagt, okay, es sind so viele Tiere vorhanden, ich sehe durch meine Kontrolle, dass das Wachstum zunimmt oder es mehr Tiere gibt. Und wann fällt dann die Entscheidung, jetzt muss ich eingreifen, jetzt muss ich weiterführende Maßnahmen setzen?
Ja, das ist keine leichte Frage, weil das immer von Gebäude zu Gebäude und von Sammlung zu Sammlung unterschiedlich ist. Wenn ich zum Beispiel eine sehr heikle Textilsammlung oder Fellsammlung habe, dann ist wahrscheinlich schon 1, 2 oder 3 Kleidermotten etwas, wo mir die Alarmglocken läuten, weil es einfach naheliegend ist, dass die Tiere aus der Sammlung kommen. In sehr vielen anderen Gebäuden sehe ich aber, dass einzelne Schädlinge wie Kleidermotten, Pelzkäfer fast immer auftreten. Vereinzelt 1 Tier pro Falle, vielleicht 2 und nie gehäuft in großer Anzahl. Und dann überwachen wir das normalerweise weiter, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Wenn ich aber einen einzelnen Holzschädling im Gebäude finde, dann weiß ich auch, hier muss eigentlich Holz befallen sein. Da ist der Zuflug von außen relativ unwahrscheinlich. Also wir sehen, das ist auch von Schädlingsart zu Art unterschiedlich. Der Sprung von geringer Aktivität zu aktivem Befall ist aber dann oft ein recht deutlicher. Das heißt, wenn ich 2, 3 Tiere pro Falle habe, beobachte ich das normalerweise weiter. Und der Sprung ist dann meistens auf 15, 20 oder 100. Und dann sehe ich, okay, hier muss ein Problem in der Nähe sein. Das heißt noch nicht automatisch, dass ein Objekt befallen ist. Es kann zum Beispiel gerade bei den Kleidermotten auch sein, dass eine tote Maus wo liegt und dass die Kleidermotten an dem Fell von der toten Maus sich entwickeln. Und davon kann ich auch hunderte Tiere auf den Fallen haben. Das heißt, nicht automatisch ist es immer mit einem Befall der Sammlung verbunden. Aber natürlich, wenn ich 100 Kleidermotten auf einer Falle finde, dann muss ich schon nach der Quelle suchen, weil ich will das natürlich nicht, diese Unsicherheitsfaktor haben, dass ich nicht genau weiß, wo die Tiere herkommen.
Ich musste jetzt gerade dran denken, ich habe zwar keine Kleidermotten zu Hause, Gott sei Dank, aber das eine oder andere Mal doch eine Lebensmittelmotte und ich bekomme immer sofort die Krise, wenn ich nur eine Motte sehe, ich fange immer an, das ganze Regal auszuräumen. Alles, wo ich vermute, okay, da könnte was drin sein, schmeiße ich weg. Im Museum ist das natürlich nicht so leicht. Ich kann befallene Objekte nicht einfach entsorgen. Was für Möglichkeiten der Behandlung gibt es denn dann? Wir haben in der Vorbereitung ja kurz darüber gesprochen, was im Naturhistorischen Museum gemacht wird. Hier gibt es eine Stickstoffkammer, wo eine Stickstoffbehandlung stattfinden kann. Objekte werden auch eingefroren, um etwaige Schädlinge auch präventiv abzutöten. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was näher dazu erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt, wenn wir eben diesen aktiven Schädlingsbefall, diesen akuten haben?
In den Kunstmuseen in Österreich und auch hier im Naturhistorischen hat sich die Methode der Stickstoffbegasung durchgesetzt. Das heißt, hier wird der Sauerstoff verdrängt, indem man reinen Stickstoff dazugibt und die Tiere sterben durch Austrocknen und durch Ersticken innerhalb von 3 bis 5 Wochen ab. Es gibt circa 9 solche Stickstoffkammern in österreichischen Museen und es gibt auch ein paar Spezialfirmen, die das als Dienstleistung in Deutschland oder Österreich anbieten. Eine weitere sehr weit verbreitete Methode ist das Einfrieren, wo bei minus 25 oder minus 30 Grad die Objekte für ein paar Tage eingefroren werden. Das wird hier im Haus zum Beispiel mit der Herbarbögen gemacht. Das heißt, alles Pflanzenmaterial, was von Exkursionen, Sammlungen oder Leihgaben zurückkommt, muss vorher durch die Gefriertruhe gehen. Das ist eine sehr weit verbreitete und auch recht kostengünstige Methode. Und es gibt dann noch ein paar Spezialmethoden wie feuchte regulierte Wärmebehandlung, Mikrowellenbehandlung von Parkettböden zum Beispiel oder auch das Aussetzen von Nützlingen, was ich auch immer wieder durchführe, wo wir als Teil der biologischen Schädlingsbekämpfung Nützlinge, die natürlich bei uns vorkommen, aussetzen, um so dieses Gleichgewicht zur Seite der Nützlinge zu beeinflussen und damit die Schädlingspopulation einzudämmen oder zu regulieren. Das ist eigentlich keine Methode, wo wir wirklich erwarten, dass die Schädlinge auf Null zurückgehen.
Ja, du hast jetzt einige Maßnahmen genannt und natürlich eine Stickstoffbegasung ist so auch ein bisschen vielleicht eine Luxusvariante, weil das ist ja doch eine Behandlung, die mit sehr hohen Kosten verbunden ist und vielleicht sich das auch nicht jeder leisten kann. Jetzt wäre meine Frage, hättest du ein paar grundlegende Ratschläge für Museen oder Sammlungen, wie sie präventiv eigentlich schon vorgehen können, damit es gar nicht erst zu einem akuten Befall kommt oder worauf man eben besonders achten kann?
Ja, da gibt es ein paar Aspekte, die sehr wichtig sind. Und zwar einerseits die Prävention, dass man sich keine befallenen Objekte in die Sammlung holt. Das heißt, da ist es wichtig, wenn man Schenkungen zum Beispiel angeboten bekommt, dass man sich diese Objekte vorab genau anschaut, sich die Umgebung anschaut, wo sie gelagert sind, um da mal eine Risikoeinschätzung zu machen. Ist da die Wahrscheinlichkeit groß, dass da Tiere mitkommen oder nicht? Und wenn das der Fall ist, dann sollte man sich schon entweder die Überwachung noch in einem Quarantäneraum überlegen oder eine präventive Behandlung. Und für die Sammlung und das Museum selbst ist die Sammlungspflege und die Reinigung der Räume auch ein sehr wichtiger präventiver Aspekt. Das heißt, regelmäßiges Saugen, Abdichten der Fenster mit Insektengitter und eine Pflege der Sammlung sind hier sehr wichtig. Es ist oft, dass Sammlungen, wenn sie nicht betreut sind, verschmutzt sind und in irgendwelchen dunklen Räumen über Jahre liegen, dass dort dann ein Befall besonders gerne passiert.
Ja, das ist ein guter Punkt mit, man muss eben aufpassen, was man in die Sammlung reinbekommt, weil oft sind es vielleicht nicht nur befallene Objekte, sondern auch vielleicht die Palette, auf der das Objekt eingeliefert wird, die schon befallen ist oder das Verpackungsmaterial. Sollte man sein Verpackungssortiment, was man als Sammlung oder Museum hat, auch regelmäßig kontrollieren oder wechseln, entsorgen? Auch von der Lagerung sollte man Objekte eher von Boden und Wand getrennt aufstellen? Oder gibt es auch da noch so kleine Hacks, die man anwenden kann?
Ja, die Holzpaletten, die du angesprochen hast, sind natürlich eine Möglichkeit, wie man Schädlinge ins Haus transportieren kann. Neue Holzpaletten sind alle wärmebehandelt, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Aber Holzpaletten, gerade die von Firmen mit Materialien angeliefert werden, wo man nicht weiß, wo sie vorher gelagert waren, die sind durchaus problematisch und da sehe ich immer wieder, dass diese von Holzschädlingen befallen sind. Das heißt, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein und besonders das Papierfischen, da wissen wir, dass sie mit Verpackungsmaterialien, Kartonagen, Archivkarton, Seidenpapier, Toilettenpapier regelmäßig in die Gebäude eingeschleppt werden. Und das hat auch dazu geführt, dass eben das Papierfischen innerhalb von nur wenigen Jahren sich in Zentraleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz so schnell und so weit ausbreiten konnte.
Dazu hätte ich jetzt auch noch eine Frage, das ominöse Papierfischchen, wie erkenne ich es denn jetzt oder gibt es Indizien, dass es da ist, wie schauen die Fraßspuren von solchen Tieren aus und vielleicht auch dasselbe zu den gängigen wie die genannte Kleidermotte oder holzfressende Schädlinge, was sind denn die Anzeichen dafür, dass sie da sind, wie erkenne ich das?
Bei den Nassräumen wie Toiletten und Badezimmer findet man eigentlich fast immer Silberfischchen und sieht die auch oft nachts herumlaufen. Diese Tiere bleiben aber dort, wo eine hohe Feuchtigkeit ist. Wenn man größere Fischchen, die gräulich sind, nicht so metallisch wie die Silberfischchen, auch in trockenen Räumen sieht, auch die Wände hochlaufen, dann ist es ziemlich sicher das Papierfischchen. Und das ist ein Schädling, der nicht nur in Archiven, Bibliotheken und Museen vorkommt, sondern aktuell auch in Wohnungen sich sehr stark ausbreitet und auch dort zu großen Problemen führt. Und bei den Fraßspuren, bei den Silber- und Papierfischchen, die fressen an der Papieroberfläche und es entstehen unregelmäßige Löcher und Fraßspuren. Und das ist ein guter Hinweis auf die Existenz von Papierfischchen. Gegen Silberfischchen würde ich keine Maßnahmen oder Bekämpfung anwenden, weil die nur dort leben, wo es feucht ist und für ein Museum oder Museumsobjekte sowieso zu feucht ist. Aber bei den Papierfischen muss man durchaus handeln, wenn sie überhand nehmen. Und die anderen Schädlinge wie Kleidermotten und Pelzkäfer, die zeigen sich eigentlich durch Fraßspuren einerseits und durch die Larven- und Puppenhüllen an dem Substrat selbst. Das heißt, an den Textilien findet man immer Spuren von diesen Tieren durch Puppen- oder Larvenhüllen, die manchmal ein bisschen versteckt sind, aber beim genauen Untersuchen mit der Taschenlampe eigentlich schon erkennen kann. Bei den Holzschädlingen wird es schon etwas schwieriger. Wenn ein starker Befall vorhanden ist, dann ist es sehr eindeutig. Dann findet man in der warmen Jahreszeit, Mai, Juni, tote Käfer, frische Bohrmehlhäufchen, immer in der Nähe der Holzobjekte, die befallen sind, dann ist das relativ klar. Das Problem ist bei den Holzobjekten, dass viele historische Holzobjekte alte Ausflugslöcher haben und es durchaus nochmal aus den Löchern herausrieseln kann, das Bohrmehl, und dass wir oft dann nicht sicher sind, ist das aktiv oder nicht. Und das Fraßmehl kann auch durch Klimaschwankungen, durch Erschütterung aus diesen Löchern herausrieseln und dann muss man eher noch vielleicht abwarten, Fallen aufstellen und das weiter beobachten. Weil Bekämpfungsmaßnahmen können durchaus aufwendig und teuer sein und da sollte man schon sicher sein, dass ein Befall wirklich aktiv ist.
Mich würde noch interessieren, gibt es in Österreich vielleicht einen Fall, wo ein Schädlingsbefall so akut war, dass auch die Sammlung sehr stark in Mitleidenschaft gezogen war und wo man gar nicht wusste, okay, wie kann man dem Herr werden, wie kann man hier vorgehen? Kannst du da erzählen, was so dein Highlight war in der Schädlingsbekämpfung?
Naja, über die Jahre sieht man natürlich schon einiges und ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren habe ich mal eine naturhistorische Sammlung, also getrocknete Insekten, in Schubladen begutachtet und diese Sammlung war wirklich jahrelang nicht betreut und nicht überwacht und da kann es durchaus zu einem Totalverlust der Sammlung kommen, weil Museumskäfer, Teppichkäfer sich in diesen Insektensammlungen so stark ausbreiten und vermehren, dass nachher nur noch die Nadeln und die Beschriftungen übrig bleiben. Das heißt, hier ist das wirklich ein extremer Fall gewesen. Das kommt aber Gott sei Dank relativ selten vor. Und wenn man das gut überwacht, kann man das auch sehr gut vermeiden. Bei Holzschädlingen habe ich noch zwei spektakuläre Fälle in den letzten Jahren gesehen. Einmal war es eine Transportkiste von einem Kunstobjekt, wo tausende Splintholzkäfer geschlüpft sind in einem Depot. Das wurde Gott sei Dank rechtzeitig erkannt und das Objekt selbst war nicht befallen. Und dann konnte diese Kiste entfernt werden. Aber das ist leider, wenn befallenes Holz eingesetzt wird für den Bau von den Kisten, kann das leider passieren. Und der letzte Fall, den ich noch erwähnen kann, ist, in einem Museum wurde eine Ausstellung eröffnet mit einer Leihgabe von einer Privatperson und da sind leider auch Holzschädlinge aus dem Bilderrahmen geschlüpft. Und das kommt leider manchmal vor, selten. Aber das war durchaus ein großes Risiko für die anderen Kunstobjekte und Holzrahmen in der Sammlung, wo dieses eine Objekt so schnell wie möglich entfernt und behandelt werden musste.
Zum Schluss wollten wir noch auf deine aktuell laufenden Forschungsprojekte zu sprechen kommen. Darin beschäftigst du dich ja mit der Frage, wie sich der Klimawandel auf Museumsschädlinge in Museen, Bibliotheken und historischen Gebäuden auswirken wird. Was genau habt ihr in den Projekten untersucht in den letzten Jahren oder untersucht ihr immer noch? Und gibt es schon erste Erkenntnisse, die du da mit uns teilen möchtest?
Ja, der Klimawandel wirkt sich leider sehr stark aus, auch auf das Innenklima in den Museen und Gebäuden. Nicht jedes Museum hat eine volle Klimatisierung. Das heißt, es kann durch zusätzliche Kühlung diese Temperaturanstiege und Hitzeperioden in den Sommermonaten runterkühlen. Und wenn die Temperatur um nur ein paar Grad ansteigt, dann verkürzt sich die Entwicklungszeit zum Beispiel bei dem Brotkäfer und der Kleidermotte von 200 Tage auf 60 oder 80 Tage. Das heißt, hier sehen wir direkte Auswirkungen durch eine erhöhte Temperatur. Und auch Starkregenereignisse haben in den letzten Jahren zugenommen und das wirkt sich natürlich besonders auf Mikroorganismen und Schimmel aus. Auch das haben wir in dem Projekt untersucht. Und da haben wir 20 verschiedene Museen und Depots und Gebäude in Ostösterreich verglichen. Manche vollklimatisiert, manche nur mit einer Heizung in den Wintermonaten und historische Bibliotheken, wo es überhaupt keine Klimaregulierung stattfindet. Ein zweiter wichtiger Aspekt in dem Projekt ist auch Auswirkungen von neuen Schädlingen wie das Papierfischchen oder Geisterfischchen zu analysieren, was für klimatische Ansprüche haben diese Arten. Und hier ist es so, dass meistens diese Tiere aus tropischen Ländern eingeschleppt wurden. Das heißt, sie fühlen sich besonders wohl bei diesen hohen Temperaturen. Sie werden nicht durch den Klimawandel eingeschleppt, sondern durch uns Menschen. Aber diese Arten profitieren besonders durch die hohen Temperaturen.
Du hast gesagt, dass der Mensch die neuen Schädlingsarten einbringt. Das heißt, was für Veränderungen können wir da zu erwarten haben?
In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass sich gerade viel verändert, dass neue Arten eingeschleppt werden und bei uns vorkommen. Das ist zum Beispiel das Papierfischchen, aber auch das Geisterfischchen und der amerikanische Wespenkäfer, auch ein Schädling, der zu den Pelzkäfern gehört. Diese Tiere kommen jetzt vermehrt vor in den letzten Jahren und es ist natürlich schwer zu sagen, ob sich das noch weiter so entwickeln wird, dass noch mehr Schädlinge vorkommen werden. Aber für die Zukunft denke ich schon, dass auch immer wieder Tiere aus tropischen Ländern eingeschleppt werden und auch Erdtermiten, die zum Beispiel jetzt nur in Südeuropa entlang der mediterranen Küste vorkommen, ist durchaus möglich, dass die sich weiter nach Norden ausbreiten.
Und weil du auch angesprochen hast, dass die verschiedensten Institutionen unterschiedliche Arten des Klimamanagements haben, also manche vollklimatisiert, andere nur eine Heizung oder über die Wintermonate gibt es gar keine Heizung und die Sammlung ist geschlossen und erst bei den wärmeren Temperaturen wieder für Besucher geöffnet. Gibt es da allgemeine Empfehlungen, wie sich Institutionen für den Klimawandel und die bestehenden Veränderungen fitter machen müssen?
Um die Aktivität von den Insekten zu reduzieren, empfehlen wir natürlich kühle Temperaturen. Je kühler die Temperaturen, umso weniger aktiv sind die Tiere. Und auch aus Nachhaltigkeitsgründen macht es durchaus Sinn, Sammlungen weniger zu heizen. Wir sind halt sehr bequem geworden, dass Museumsräumlichkeiten sehr warm sind, weil sich dann die Museumsbesucher natürlich wohlfühlen. Aber aus IPM-Sicht und auch aus Sicht der Nachhaltigkeit und Klimawandel würde es Sinn machen, zumindest weniger zu heizen, um da die Lebensbedingungen der Tiere etwas zu verschlechtern und auch Energie zu sparen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt von dem Projekt, wo wir uns überlegen, wie unterschiedliche Museen darauf reagieren können. Und auch bei den Klimaanlagen gibt es jetzt eine rege Diskussion über den Klimakorridor, ob man den etwas ausweiten kann, um auch Energie zu sparen. Das hat zwar weniger Auswirkungen auf die Aktivität von den Insekten, aber ist natürlich auch eine Möglichkeit, in historischen Gebäuden mit Klimaanlagen zum Beispiel viel Energie zu sparen.
Ja, ich bin sehr gespannt, was wir da die nächsten Jahre noch weiter beobachten können, welche neuen Schädlinge eingeschleppt werden und wie das dann sich wirklich auszeichnet. Aber bis dahin können wir auch alle, glaube ich, mal zu Hause nachschauen, weil ich persönlich hatte erst unlängst einen Befall von einer Kleidermotte, die hat meinen Wollpulli sehr gerne gehabt und den habe ich jetzt weggeschmissen. Aber vielleicht für unsere Hörerinnen hast du da noch Ratschläge, wie man damit umgehen kann und wenn man vielleicht ein schönes Stück hat, wo das Loch noch sehr klein ist, dass man die Folie nicht gleich wegschmeißen muss, aber zuvor sicher gehen möchte, dass ich jetzt gar keine Kleidermotte mehr drin habe. Gibt es da allgemeine Tipps für zu Hause?
Ja, bei den Wollpullovern ist es so, dass natürlich nur tierische Wolle von den Kleidermotten befallen wird. Also Baumwolle muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Und bei der tierischen Wolle ist es oft, dass verunreinigte Pullover oder Textilien attraktiver sind als Nahrungsquelle, zum Beispiel durch Schweiß oder irgendwelche anderen Verunreinigungen. Diese zusätzlichen Nährstoffe machen das attraktiver für die Larven von den Kleidermotten. Das heißt, eine Empfehlung ist, nach den Wintermonaten, wo man diese Sachen regelmäßig getragen hat, sie zu waschen. Und wenn man wirklich Verdacht auf einen Befall hat, dann würde ich auch diese Pullover zum Beispiel einfrieren. Und das geht auch im Tiefkühlfach, aber man muss es lang genug drinnen lassen, mindestens 2 oder 3 Wochen, damit auch die Eier abgetötet werden. Und somit kann man das ganz gut regulieren. Und auch wie in den Museen kommt auch der Nützlingseinsatz in Frage. Wenn man wenige Kleidermotten zum Beispiel hat und nicht sicher ist, ob wirklich ein Befall vorhanden ist, dann kann man sich diese Schlupfwespen bestellen und sie selber aussetzen im Kleiderkasten oder auch in der Küche gegen Lebensmittelschädlinge. Und das funktioniert als biologische Maßnahme auch relativ gut.
Vielen herzlichen Dank, Pascal, dass du dir die Zeit heute genommen hast und mit uns dieses Gespräch geführt hast. Es war sehr, sehr schön.
Ja, danke auch von meiner Seite und viel Erfolg beim IPM.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Hat euch die Folge gefallen oder möchtet ihr uns Feedback geben? Martina, wie kann man uns erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Und falls ihr Vorschläge und Anregungen für Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr uns diese natürlich auch gerne schicken. Wir freuen uns!